Wasser im Ohr. Der Ebert-Bad-Podcast.
Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wären diese Stimmen. Juhu. Die Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wir sind der Clownfisch für Ich fange nochmal an. Wir.
Er war 2,5 Stunden die ersten 10 Minuten, das wird richtig gut, Nico.
Wir sind der Clownfisch für eure Anemone. Wir sind der zweite Anlauf für euren ersten Ohren.
Wir sind in eurer dritten Ehe, ja.
Genau. Die Arschbombe für eure Ohren, denn wir sind Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims, ams Ebertbad herum, Oberhausen allgemein, die Welt sowieso. Ann-Kathrin, wie geht's dir heute?
Gut. Mir geht's tatsächlich.
Das ist ganz fantastisch.
Ich kann es nicht anders sagen. Mir geht's einfach gut. Ich finde es total absurd, dass wir nach 20 Uhr diesen Podcast aufzeichnen. Wir sollten Rotwein trinken, eigentlich, finde ich.
Ja, du hast vollkommen recht. Und mein Bierrhythmus schreit nach Rotwein.
Ja, das stimmt irgendwie alles nicht. Aber sonst.
Und seit langer Zeit sind wir mal wieder nicht beieinander.
Das stimmt.
Ja, das stimmt. Vielleicht geht's dir deshalb gut.
Weil ich dich nicht so, das stimmt, weil ich deine Energie gerade nicht so in meiner Aura.
Meine negative Energie.
Spüre ich genau. Gerade nicht so. Ja, das kann sein, dass du es einfach bist. Das ist
wirklich. Ich habe ja gestern wieder mit meiner Tochter, es ist leider ein Ritual geworden, wir gucken jetzt gerade die, ich weiß nicht wie viel Staffel, was nicht heißt, dass wir alle anderen Staffeln geguckt haben, sondern das ist die Staffel von Schwiegertochter gesucht.
Also wo guckst denn du das, Nito? Weil ich bin gerade dabei, mit meinem Freund zusammen First Dates zu gucken, dieses Gruselige auf Vox, wo nie jemand zusammenkommt. Die treffen sich immer, essen zusammen und dann am Ende passiert
nichts.
Finden sich alle immer doof und es gibt 152 Folgen oder so, wirklich. Das kommt auf RTL Plus. Wo genau guckst du denn Schwiegertochter, Mutter gesucht, gefunden?
Auch auf RTL Plus.
Ach, das, okay, dann werde ich das auch mal gucken, glaube ich.
Ja, es gibt so ein paar Sachen. Gibt so ein paar Sachen, die sind wirklich anguckenswert. Also in der Staffel 11,
okay, notiere ich, ja.
Genau, gibt es die Engelbrüder. Und die Engelbrüder sehen halt Engel. Das heißt, einer von den Brüdern sieht Engel und fühlt Energien.
Okay, es ist ernst gemeint, ne? Wir sind gerade, okay.
Das ist todernst gemeint. Ja. Und der andere Bruder hat die ganze Zeit das Bedürfnis, seinen Bruder, der wirklich, also für alle die Engel sehen und das jetzt hören, fühlt euch nicht persönlich beleidigt, wenn ich sage, dieser andere Bruder hat so richtig einen an der, der hat so einen an der Murmel. Also, der hat, also, es gab doch früher, ich weiß nicht, ob du auch mit Murmeln gespielt hast. Bei uns hießen die Klicker. Ja, also am Schulhof hat man. Naja, man hat so kleine Bahnen in den Dreck gemacht oder in Sandkästen. Normalerweise eigentlich besser in Dreck, weil es dann besser rollte.
Ich komme aus dem Essen, nach Süden, bei uns gab es keinen Dreck auf dem Schulhof.
Es gab auf jeden Fall so eine Art Loch im Schmutz und da musste man die reinklickern. Und wenn man die anderen da auch noch mit reingeklickert hatte mit seinem eigenen Klicker, mit seiner eigenen Murmel, dann konnte man die behalten. Und es gab so spezielle Klicker.
Ist das
Billard?
Wie Minigolf.
Ja. Nee, eher wie Billard. Man musste schon gucken, dass man die anderen auch klickert. Okay. So eine Mischung aus Billard und Buhl. Nur mit so kleinen Murmeln.
Klingt
halt.
Total toll. Was möchtest du mir denn sagen eigentlich?
So. Und da gab es die aus Glas, die dann auch so ganz tolle Muster und sowas drin hatten. Dann gab es die in groß, waren dann wertvoll. Dann gab es welche, die glänzten, die waren besonders wertvoll. Und es gab die aus Ton. Es gab die aus Ton und die waren.
Warte mal, es gab Murmeln aus Ton?
Ja, die waren aus so einem Tonmaterial. Die sahen aus wie das, worin man so Pflanzen im Büro.
Vielleicht war das sowas Katzenstreu.
Weißt du? Und dieser Typ, der ist wie diese Murmeln aus Ton. Die hatten eine Farbe, die hatten keinen Klang. Keiner wollte die haben. Die haben sich nicht schön angefühlt. Die waren echt so, das waren die Dorfdeppen unter den Murmeln. schau dir mal die Staffel an Staffel und dann 11. weißt du, was ich...
Staffel 11, Schwiegertochter genau. gesucht heißt das, ne?
Schwiegertochter gesucht, genau. Okay, ich glaube, Folge 3, da sind die bei den Externsteinen und das ist, hui, da geht die Post ab.
Und ganz kurz, pro Staffel sind es dann mehrere Schwiegertöchter, die gesucht werden?
Richtig, genau. Okay. Es sind mehrere Schwiegertöchter, die gesucht werden von mehreren Männern, also... ich weiß gar nicht genau, wer sich da bewirbt. Ob die Mutter jetzt dem, also ich saß neben meiner Tochter und habe gesagt, wenn jemals eine Sendung rauskommt, Schwiegermutter gesucht oder Stiefmutter gesucht und ihr mich da anmeldet, dann erschlage ich euch mit der Schaufel. So, also ich weiß nicht, ob man da angemeldet wird von irgendwem oder ob man sich selber anmeldet. Mhm. Offensichtlich ist also die Voraussetzung schlechte Zähne.
Verstehe.
Gerne auch verbunden mit einer wirklich, also abgrundtief abscheulichen Einrichtung, in der man lebt.
Das ist richtig, ja, das ist super wichtig. Das Fliesentische, ist ganz wichtig. Fliesentische sind das Ding wahrscheinlich.
Ja, auch Fliesentische, aber alles, was man so wirklich alles, was du dir an gräulicher Abscheulichkeit vorstellen kannst. Das findest du in den Wohnungen derer, die sich bewerben. So. Die suchen halt, das sind dann meistens alleinstehende Männer, die noch bei ihrer Mutter leben.
Natürlich.
Und die suchen, dann wird halt dafür die passende junge Frau.
Und alle Klischees wahrscheinlich, die Deutschland zu bieten hat, ne?
Jedes geil. Klischee.
Oh, richtig gut.
Gerne auch mehrere in einer Person
ja,
vereint.
Ja, toll. Das klingt super.
Ja. Also wirklich, du könntest, würdest dich gar nicht mehr. Und wie gesagt, ich wusste nicht, dass das lustig ist. Ich habe mich immer dagegen gesträubt.
Ich aber auch nicht, das wusste ich auch nicht.
Und diese Vera Intveen, die das moderiert, die macht ganz schlimme Handbewegungen. Da möchte ich möchte die Hände festhalten. Aber das gehört, glaube ich, irgendwie dazu, der Zuschauer soll gereizt werden, der soll in allen Sinnen soll der Zuschauer dazu gebracht werden, diese Menschen sich besser zu fühlen als die Menschen, über diesen Menschen stehend. Das sind oft auch Leute, die wirklich mit dem Intelligenzquotient einer Chipstüte, einer leeren Chipstüte
gesegnet sind. Das ist ja so ein bisschen die Mutter des Trash-TVs, ne? Also dieses Deutsche, so Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht Frauentausch und so, das ist ja the Godfather of Trash-TV, so.
Godfather und Godmother.
Alles zusammen, Godsister auch.
God Grand Dad.
Und Godzilla. Ja, ich bin gespannt. Ich werd da gleich nochmal reingucken.
Ja, bitte mach das mal. Und dann gibt es auch noch Martin, das ist ein, der kommt aus dem Ruhrgebiet. Ich habe mir gedacht, wo ist das? Und es müsste eigentlich in Mülheim sein. Und der ist Wolfgang Petri-Dubel.
Oh ja, oh, ich lieb's jetzt schon.
Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, warum es dir heute so gut geht.
Ich auch nicht.
Ich bin selber überrascht von mir.
Ich weiß auch nicht, was da los ist. Nein, ich hatte einfach einen sehr entspannten Tag.
Okay.
So, alles gemacht, was ich machen wollte, alles tippitoppi.
Das war ist toll.
Mit meinem Hund das zweite Mal bei der Physiotherapie. Sowas kann man ja auch mit seinen Hunden machen tatsächlich.
Das heißt, der Hund hat die Physiotherapie gemacht oder du?
Der Hund hat die Physiotherapie bekommen.
Also wie diese lustigen Chiropraktiker-Videos, die... die immer Hunde knacken.
Ja, so ähnlich, genau. Nur beim ersten Termin checken die halt alles, ne, ob die Gelenke okay sind. Und mein Hund ist ja schon relativ alt und sehr groß und sehr schwer und das ganze Gedöns. Und Pulitzer, der wirklich lammfromm ist und jeden Menschen liebt auf dieser Welt, sobald er auch nur einen Hauch von Medizin spürt in den Berührungen, wird der wirklich zum Höllenhund. Du machst dir kein Bild. Der hört sich an, als hättest du einfach einen wirklich 50 Kilo schweren Rottweiler im Arm.
Okay.
Das war beim letzten Mal für uns beide sehr anstrengend, also für den Hund und für mich. Und dieses Mal war es deutlich entspannter. Das haben wir besser hinbekommen. Ich habe es ihm einfach verboten, sich so scheiße zu verhalten. Das hat er geschluckt. War er, glaube ich, selber ein bisschen schockiert. Aber das hat alles sehr gut geklappt.
Vielleicht könntest du mal bei mir vorbeikommen, meine Kinder erziehen.
Ja, gerne. Ich versuche das mit Leckerchen und Verboten. Das ist mein...
Ja. Leckerchen und Verbote, das versuche ich ja auch, aber die hören nicht auf mich.
Ja, ich mache das ja nur mit so Zischlauten. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobieren möchtest.
Okay.
Wenn was Falsches rauskommt, aber ist aber auch so ein bisschen wie dieses, wo man immer jemandem sofort in die Fresse hauen möchte, wenn jemand das macht.
Ja. Ich habe mal vor langer Zeit mit großer, großer, großer Freude in Marburg im Landestheater war ich engagiert und habe den Räuber Hotzenplotz gespielt. Und das war so schön, das hat so großen, also die ganze Arbeit in sich hat großen, großen Spaß gemacht. Und abgesehen davon, das ist aber eine andere Geschichte, dass das das einzige Mal war in meinem Leben, dass ich mich als Arschlochkollege und Schauspieler-Arschlochkollege verhalten habe. Aber es ist eine andere Geschichte. Und soll ein anderes Mal erzählt werden. Auf jeden Fall kamen wir an eine, wir waren im Landestheater. Landestheater bedeutet, dass man mindestens 75% der Zeit im Bus sitzt und irgendwo hinfährt und in kleinen Hintertupfingen irgendwo in irgendeiner Schulaula irgendwas spielt. So. Und Räuber Hotzenplotz war halt das Weihnachtsmärchen. Wir haben sehr viel gespielt, sind sehr viel rumgefahren, kamen irgendwann an eine Schule an, und die Kinder waren halt unruhig. Das ist dann halt so. Außerdem bei Räuber Hotzenplotz, ich war aufgedreht, ich war laut, ich war halt so, wie ich halt so bin. Hey, Oma, wo ist die Kaffeemühle? Sowas. Dann kam über die Schullautsprechanlage, der Hausmeister machte pssst, mitten in die Vorstellung.
Was?
Wir spielten und der Hausmeister machte pssst, in der Vorstellung. Und dann habe ich den Fehler begangen. Ich war ja der Räuber Hotzenplotz. Ich habe mich vorne an die Bühnenkante gesetzt. Also ich hatte dann so ein kurzes Ding von wegen, ah, die Kaffeemühle, das ist die tollste Kaffeemühle der Welt, die gebe ich nie wieder ab. Und habe den Moment vorne mit den Kindern genutzt, um die richtig aufzuhetzen.
Proletarier aller Länder vereinigt euch.
Das ist das Schöne am Räuber sein. Wenn uns einer was sagt, wir müssen uns an nichts halten. Und deswegen haltet ihr euch jetzt mal an nichts. Los, alle schreien. Ah! Und jetzt stehen alle auf und laufen wie wild durch den Raum. Und dann sind die alle rumgerannt und ich habe sie nicht mehr eingefangen gekriegt. Es dauerte echt bestimmt, keine Ahnung, 10 Minuten, bis die wieder auf ihren Plätzen waren. Aber wir hatten Spaß. Alle hatten Spaß daran, auch an meinem Versagen. Nur der Hausmeister wahrscheinlich nicht. Ich habe dir doch erzählt, dass meine Kinder auf der Anti-Rechts-Demo in Essen waren,
ja.
Und haben dort Schilder, hatten sie gemalt. Unter anderem eines mit kein Sex für Nazis. Mhm. Das habe ich in mein Fenster gehängt. Mhm. Bei mir unten im Flur, weil ich dachte, ist ja lustig. Ich reiße jetzt seit 2 Tagen die Büsche in meinem Vorgarten raus. Das ist eine ziemliche Scheißarbeit. Aber ich habe mich dran gegeben, ich mache das jetzt. Dann kam ein Nachbar vorbei und ich wollte mal fragen, da hing jetzt die ganze Zeit so ein Schild. Was bedeutet das denn? Und sagt, ja, meine Töchter waren auf der Demo und dann haben sie diese Schilder gemalt, ging rechts und deswegen habe ich das jetzt einfach mal da reingestellt, weil ich das lustig fand. 2 Tage fand ich es lustig, dann habe ich es rausgenommen. Ja, protestieren ist ja in Ordnung. Aber wenn es irgendwie gegen die Staatsgewalt geht, dann dachte ich mir, fange ich jetzt eine politische Diskussion an mit meinem Nachbarn? Also es war ist noch nicht mal der Direkte, sondern das ist der 2 Häuser weiter. Fange ich jetzt an, mit dem zu diskutieren, wo ich sofort merke, der hat ganz offensichtlich eine Meinung, die ich nicht gut finde. Mhm. Soll ich mich jetzt mit meinem Nachbarn anlegen?
Hast du gemacht, oder ja. Was?
Nee, habe ich nicht gemacht.
Gut.
Also ich habe das dann nur so gesagt und ne, so, ja, ja. Macht man nicht, ne?
Nee, macht man irgendwie nicht und irgendwie müsste man es eigentlich doch machen. Weil ich glaube, dass man ganz oft eigentlich doch auf denselben Nenner kommt.
Wie meinst du das?
Wenn es so um Grundsätzlichkeiten geht. Ich glaube, dass man ganz oft, dass ganz oft sich so Fronten gegenseitig gegeneinander verhärten, obwohl eigentlich im Kern man dasselbe meint und auch für dasselbe ist. Mhm. Nur es anders versteht oder es anders auslegt oder es andere Regeln gibt in den unterschiedlichen Communities und so. Also ich glaube, manchmal wird es sich auch lohnen. Aber ich bin irgendwie, ich merke selber, es kotzt mich auch ein bisschen an. Ich bin heute wirklich sehr positiv. Es tut mir leid. Ich finde es auch ein bisschen eklig.
Das ist doch eigentlich meine Aufgabe.
Ja, sorry.
Also es ist völlig in Ordnung. Es können ja auch 2 Menschen mal gut gelaunt sein. Das ist ja, muss ja gar nicht schlimm sein.
Nee, so funktioniert das nicht, Nito.
Hast du denn auch eine gute Nachricht?
Ja, und jetzt, wo ich das gerade auch einfach so eine ganz schlimm kitschige, aber ja, habe
ich. Oh ja, bitte. Ich habe auch noch eine schöne Nachricht, eine lustige Nachricht dann.
Das ist so niedlich. Hörst du mich noch, weil du dein Durst
ich Ja, Gehalt. Selbstverständlich.
Gut, also Mäuse singen Liebeslieder. Wenn Mäusemännchen auf ein Weibchen stoßen, singen sie sich mit eigenen Liedern in das Herz des Weibchens. Ihr Erfolgsrezept bei ihrer Performance legen die mausigen Minnesänger, davor, das macht mich auch sehr froh.
Da sind wir bei Schwiegertochter gesucht.
Die mausigen Minnesänger, stets Wert darauf, dass ihr Lied aus verschiedenen Silben, Motiven, Tonlagen und Themen besteht. Für unsere Ohren sind die Gesangseinlagen nicht bestimmt, denn Mäuse singen im Ultraschallbereich. Aber wir müssen ja auch nicht alles hören. Gefällt dem Weibchen, was sie hört und sieht, singt sie zurück. Und dem Vollzug des Liebesglücks steht nichts mehr im Wege. Ist das abgefahren?
What?
Die singen sich einfach. Die singen.
Minnegesang.
Ja.
Also ich bin...
Das ist ein bisschen schön, oder?
Das ist ein bisschen schön, das ist wahr. Ja, dagegen wäre meine Nachricht unanständig.
Komm, hau raus.
Ich war die Tage, habe ich Freunde besucht in Köln und dann haben wir abends in einer Kölsch-Kneipe gesessen. Und im Endeffekt war es genau so. Die haben zwar nicht im Ultraschallbereich gesungen, was ich sehr gut gefunden hätte, aber die haben sie auch gegenseitig angesungen. Ja, in der Trümmelsche Jade. Das waren die Nippeser Nagsühle.
Bitte was? Was ist das?
Die Nippeser Nagsühle.
Was sind Nagsühle?
Nagsühle sind die Nachteulen. Nags ist nachts, Üle sind Eulen.
Boah, die nicht richtig sprechen können, ne? Das ist wirklich gut.
Ja, das sehen die einen so, die anderen sehen so immer, ne? Auf jeden Fall, die hatten richtig Spaß miteinander und dann haben die sich irgendwann, haben die angefangen. Und dann irgendwann kamen diese romantischen Kölschen Lieder und ich saß die ganze Zeit da und dachte nur, ich will nach Hause. Bitte. Aber meine Freundin, dieses Pärchen, die sind gerade so dermaßen in love, dass die,
die kriegen das nicht mit, was um die rum passiert.
Die kriegen das nicht mit. Die kriegen nicht mit, was um sie herum passiert.
Welche Nachteulen da.
Welche Nachteulen das sind und dann ist das für die irgendwie auch Ultraschallbereich, was die da machen.
Wahrscheinlich. Aber ja. Da ist doch dann mit denen zusammen unterwegs zu sein, das macht doch gar keinen Sinn.
Das sind meine ältesten Freunde.
Verstehe, die dürfen auch verliebt sein.
Deren Geschichte ist so abgefahren. Ganz kurz zusammengefasst. Gerade fällt mir ein, sie ist die mit dem, oh mein Gott. So.
Hast du deinen Freund mal, habt ihr mal zusammen geduscht? Nur so, es ist nur Interesse halber.
Ich bin ganz sicher, das hat damit nichts zu tun. So viel kann ich schon mal sagen. Wie aber, auf jeden Fall sind das meine ältesten, besten Freunde. Und die waren damals... Doch, ich kann die Geschichte erzählen, ist das scheißegal. Das ist doch völlig wurscht. Das war meine erste Freundin. Und als ich mich von ihr getrennt habe, habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, ich werde mich heute von ihr trennen. Und ich weiß, dass das nicht leicht sein wird, für sie auch. Und würdest du dich ein bisschen kümmern?
Ernst?
Am nächsten Tag waren die beiden zusammen und das hat knapp 4 Jahre gedauert. Wirklich am nächsten Tag. Oh, am nächsten schön. Tag. So. Und dann waren die, das war eine sehr, sehr dramatische Geschichte, immer hin und her und so. Und dann haben die sich 30 Jahre lang nicht gesehen. Und nach 30 Jahren haben die sich mehr oder weniger wirklich absolut zufällig wieder getroffen, waren beide in Ehen mit Kinder und Familie, also wobei sie beides erwachsene Kinder waren inzwischen, und haben einfach gesagt, so.
Is it, that is it.
Eigentlich war's der oder die ganze Zeit. Die haben's wahrgemacht, die haben wirklich durchgezogen. Die haben Wahnsinn. Durchgezogen und haben sich gegen alle Widerstände, gegen alles gestemmt. Und sind ein wirklich teenagermäßig verliebtes Paar. Und das ist so schön zu sehen, die beiden.
Das ist toll. Das
gleichzeitig
gut.
Ist man natürlich, wenn du da so als Single daneben sitzt und denkst, ja, ich könnte auch in der Zeit, könnte ich auch Schwiegertochter gesucht gucken.
Ich würde so gerne wissen, was Martin
zwischendurch
macht.
Aber ich habe auch noch eine kleine Nachricht, die ich auch wirklich sehr schön finde in dem Zusammenhang. Die passt auch ein bisschen. Weibliche Frettchen sterben an Östrogenvergiftung, wenn sie läufig sind und nicht
was
gedeckt werden.
Was ist denn mit dir, Nito?
So. Und jetzt bist du dran. Das denke ich mir nicht aus.
Ich kenne das Gefühl. Ja.
Okay, wir vertiefen dieses Thema an der Stelle jetzt nicht.
Ich denke gerade. Es gibt eine sehr lustige Geschichte über eine Bekannte von uns beiden, die hat eine. Die hat eine kleine Mopshündin. Und diese Mopshündin hatte eine, sagen wir, recht ausgeprägte Vulva. Und keiner wusste, woher das kommt. Und das wurde immer schlimmer. Und dann ist sie damit irgendwann zum Tierarzt und hat gesagt, hier, was ist hier los? Ist die immer noch läufig? Das kann eigentlich gar nicht sein. Und so. Und alle waren total, ne, so. Und dann sagte der Tierarzt, nimmt irgendjemand in diesem Haushalt Hormone, also Östrogene? Und sagt sie, ja, ich. Also, ne, Wechseljahre und so. Aber ich nehme eine Salbe. Und dann sagt er, ja, wo schmieren Sie die denn hin? Ja, auf den Unterarm. Ja, wie halten Sie denn Ihren Hund? Und dann ist ihr aufgefallen, dass dieser Hund einfach eine Östrogenvergiftung hat.
Da kann man dran sterben, Ann-Kathrin.
Ich bin unsicher, Nito, ob das so gute Themen sind für
uns. Na gut, kommen wir zum Song der Woche.
Ja, bitte, was gibt's denn?
Vorgestern war ich bei William Fitzsimmons.
Oh ja, das muss unglaublich schön gewesen sein.
Es war super, es und war wirklich toll.
Tolles Licht die Vorband. Und so, ich hab nur solche Sachen gelesen.
Oh Gott, das Licht. Ich war fix und fertig. Also wirklich, wirklich, wirklich toll. Wirklich ganz großartig. Und ich gucke natürlich, was spielt der da? Was kann ich davon vielleicht für mich benutzen? Also so die Dinge, die er so macht. Und das ist ein. Hast du den mal gehört?
Mm, ja, ich kenne ein paar Songs, ja.
Ich sing ja immer so. Yeah. God, take a look at me now. Also so, es ist eine Gitarre und ein hauchender, trauriger Mann.
Ja, ist ja oft so.
Und das macht er 90 Minuten lang. Das Geile ist, man hat wirklich da gesessen und konnte die Augen nicht davon wenden.
Wahnsinn.
Und weil der Gunnar so ein unfassbar geiles Licht gezaubert hat, das hat er wirklich so toll gemacht. Naja, und mittendrin all dem spielte er die Coverversion von Phil Collins Against All Odds.
Oh Gott.
Take a look at me now.
Oh Gott. Da wäre ich auch
und
an der Östrogenvergiftung gestorben.
Ich denke, geil, ich, das muss ich aufnehmen und will das den Kollegen schicken. In dem Moment kommt Max und Gunnar kommen zu mir. Ich stand am Merch-Tisch. Kommen Max und Gunnar zu mir und machen die ganze Zeit.
Ich hoffe, das hast du aufgenommen.
Nee, das habe ich leider nicht aufgenommen.
Ist so ein bisschen wie das, was K-Ray macht, ne? Hier mit dem, dieses Kribbeln im Bauch.
Nee, was, von dumm gelaufen.
Nein, das meine ich nicht. Ich meine, dass der das Lied singt,
ja,
hier, dieses
ja.
Kribbeln im Bauch und dahinter dann dieser Typ, der versucht, diesen Fisch zu essen.
Ja, genau, genau.
Genau so.
Aber worauf ich hinaus möchte, ist ja dumm gelaufen, da habe ich das ja gesungen, das Lied. Und währenddessen haben Jens Kipper und Heinz-Peter haben ja dann die ganze Zeit gekotzt, so.
Ja.
Auf jeden Fall, es war wirklich, ich wusste nicht, soll ich jetzt weinen, weil der es so schön gemacht hat da, oder soll ich die ganze Zeit nur lachen? Und deswegen packe ich diese Woche auf die Playlist von Phil Collins,
Against All Odds,
Take a Look at Me Now. Schöne Grüße an Susanne, hier, hör dir das mal an und lach. Kommen wir doch zum Programm der Woche, was meinst du?
Unbedingt. Das Programm für nächste Woche, so gesehen ist da ja Karneval. Also das echte Karneval, das Karneval draußen. Das heißt, im Ebertbad ist gar nichts, bis auf am 1. März, wie jedes Jahr, Karnevalssamstag, Mottek. Leider schon ausverkauft. Aber ja, ich kann schon mal sagen, dass diese Band im nächsten Jahr ein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Und so wie es aussieht, da auch was Besonderes bei uns stattfindet. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt.
Dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche. Interview der Woche ist dieses Mal Aydın Işık. Aydın Işık war bei der Schlachtplatte mit dabei. Aydın Işık ist ein Kabarettist, ein türkischer Kabarettist, super netter Kerl, ein sehr kluger, warmherziger Mensch. Und wir haben uns unterhalten, als oben der Soundcheck für die Schlachtplatte war. Und das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Aydın Işık. Tag Aydın.
Tag Nito.
Du merkst, ich scheue mich davor, deinen Nachnamen auszusprechen.
Weil?
Weil ich neulich bei der Ankündigung habe ich Ann-Kathrin kritisiert. Da habe ich gesagt, nein, der heißt Aydın. Easy.
Da hast du schon aufgegeben, bis du das so
in. Ja, aber hinten raus ist es. Ah, scheiße. Aber es ist einfach nur ein K, ne?
Das ist am Ende K, also so wie das da Aydın steht.
Aydın Işık.
Genau, also das weiß ich nicht, warum da immer Fehler gemacht wird, weil da
naja,
ein
aber
K steht.
Glauben, das heißt Işık,
also dieses, Işık. Also das Einfache ist, wenn man dieses S sehr aussprechen würde, da hat man schon sehr viel gewonnen. Işık ist eigentlich mein Nachname.
Işık.
Işık ist.
Işık. Aber auch nicht I, sondern Is.
Ü, das ist diese I ohne Punkt in dem Türkischen. Das ist dann
wie eine Beleidigung so ein bisschen.
Das ist ja, das ist also die Ü, dieses Geräusch machen wir, wenn es uns übel ist. Also, das ist ungefähr das. Und okay. Davon habe ich drei in meinem Vor- und Nachnamen.
Aydın, ich freue mich riesig in deinem Vor- und Nachnamen. Hast du einen längeren Vornamen noch?
Nein. Also insgesamt 9 Buchstaben Vor- und Nachnamen zusammen.
Okay, das ist ja einfach.
Das ist vollkommen
eigentlich
einfach.
Total einfach.
Wie ist es bei dir nochmal? Wie viele?
Ah, viele, viele Buchstaben. Lass uns da nicht über reden. Wir wollen ja über dich reden. Wir wollen ja dich, über dich und deine Arbeit reden. Aydın, du bist ja eigentlich Volkswirt.
Ja, jein. Ich habe in 2 Ländern studiert tatsächlich, in der Türkei und in Deutschland. Und ich habe beide Studiengänge erfolgreich abgebrochen und beides waren Wirtschaft. Also ich habe nicht zu Ende studiert. Damit ich
und
auf
dann,
der Bühne
dann bist du irgendwie von da aus, aber das gibt dir ja das Grundwissen dafür, dass du in der Tat Kabarett machen kannst und zwar ziemlich Gutes,
danke
wie ich persönlich finde.
Danke
dir. Ich habe dein letztes Solo gesehen. Ich weiß noch, ich war mit einer Freundin da in Köln,
in
Stollwerk. Und die wurde ganz so nervös und sagt, der ist aber smart.
Oh, so. Interessante Info.
Aha. Nur so.
Danke. Danke. Ja, das hat keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob mein Wirtschaftsstudium dazu geholfen hat. Das weiß ich nicht. Ich bin mit Nachrichten aufgewachsen. Ich habe die Krankheit, immer den Tag nicht mit Nachrichten zu starten. Und das leider Gottes auch nicht nur in Deutschland. Dann lese ich auch die Nachrichten über die Türkei. Dann lese ich Nachrichten auch über die, vor allem in den letzten Wochen noch mehr, über die Vereinigten Staaten. Dann habe ich schon, wann habe ich mit Kabarett angefangen? Vor 12 Jahren knapp. Ich hatte immer vorher das Gefühl, ich habe auch auf der Bühne was zu erzählen darüber. Und dann kam die Idee.
Aber du bist nicht in diese Lethargie verfallen, wie ich zum Beispiel, dass ich irgendwann sage, ich kann es nicht mehr hören, ich halte das von mir fern, weil ich sonst durchdrehe.
Das wünsche ich mir manchmal, das nehme ich mir auch vor, das dauert aber nicht lange bei mir. Ich habe das ist dieses Ding. Es gibt wohl 1,5 Millionen Handysüchtigen in Deutschland und ich habe mich gefragt, ob ich auch einer von denen bin und mein Problem sind die Nachrichten-Apps. Also ich habe das Gefühl, oh Gott, da passiert so viel gerade und wenn ich jetzt nicht drauf schaue, da passiert was oder ich verpasse was. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich Kabarett mache und immer dabei bleiben will, dass ich auch noch beim WDR eine türkischsprachige Nachrichtensendung auch noch moderiere und da auch Sendungen mache. Deswegen
bist ja, da kommen wir. Okay, da kommen wir ja noch hin.
Da kommen wir noch
hin. Ich würde dir erstmal so das Grundsätzliche, abfragen. Deine Herkunft haben wir geklärt. Du bist aber auch türkischer Staatsbürger. Du bist nicht eingedeutscht, ne?
Doch. Ich bin eingedeutscht. Also ich bin kein türkischer Staatsbürger mehr. Es ist ja halt bei mir so, ich bin eigentlich ein Ruhrpottkind in Hattingen geboren und als ich 6 war, haben mich meine Eltern in die Türkei entführt, sage ich immer. Also wir sind zurückgekehrt. Ich bin in Istanbul aufgewachsen, 13 Jahre lang und kam dann mit 19 wieder nach Deutschland.
Hat man, wenn man deutsch geborener Türke im Ruhrgebiet sozialisiert, hat man dann ein Ruhrgebiet-Akzent auf Türkisch?
Oh, das ist eine gute Frage. Du, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber noch, ich kann mich noch so vage daran
so
erinnern.
So wat oder so.
Mit 6 Jahren, dass mein Deutsch natürlich schon, weil ich auch hier Kindergarten besucht habe, und obwohl es bei uns zu Hause nur Türkisch gesprochen wurde, tatsächlich, war mein Deutsch besser mit 6 als mein Türkisch. Ich weiß noch, als wir umgezogen sind, dass ich in den ersten Wochen meinen Papa damals sehr viel fragen musste, was das auf Türkisch bedeutet. Dann war das aber, dann wurde das ganz schnell anders, dass ich meine.
Aber du warst ja zweisprachig erzogen. Also, das ist ja
also hier in den ersten 6 Jahren schon. Aber dann habe ich tatsächlich die ganze deutsche Sprache verlernt innerhalb von 13 Jahren, als ich in der Türkei war.
In der Türkei, aber hast du ja auch schon deine ersten Bühnenschritte gemacht.
Ja,
du bist ja nicht.
Ja, es ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also bei mir war das, ich komme nicht von einer Familie, die ins Theater ging. Gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Ich wusste auch nicht, was Theater ist, aber. Ich weiß noch, dass ich schon in der Grundschule in der Türkei immer irgendwelche Sachen, wir hatten einen ganz geilen Lehrer, der uns am Ende des Tages, die letzten 15, 20 Minuten, wollte einfach, dass die Schüler irgendetwas auf der Bühne erzählen, irgendetwas vorlesen, wenn sie Lust darauf haben. Ich war einer von denen, der sich immer gemeldet hat. Ich wollte einfach einen Scheiß erzählen, Scheiß vorspielen. Damals wusste ich gar nicht, dass es eine Art von Theater ist, eine Art von Schauspiel ist. Und das hat mich immer begleitet, in jeder Schulform.
Weißt du noch, was das erste war, was du gezeigt hast?
Oh ja, in der Türkei machst du, also wirklich vom Publikum, weiß ich noch, in der Türkei machst du nach der 5. Klasse deinen Grundschulabschluss. Und da gab es einen Riesenfeier und ich hatte damals schon 2 Szenen inszeniert und mitgespielt. So lustige Szenen aus irgendwelchen Kassetten gehörter Szenen. Ich wusste nicht mal, was inszenieren war, aber ich weiß noch, dass wir bei uns im Wohnzimmer geprobt haben, dass ich da mitgespielt habe. Das war mein erster großer Auftritt vor so vielen Schülern und Eltern.
Und da ist natürlich die Standardfrage, noch aufgeregt.
Wenn ich auf die Bühne gehe.
Ja, ja. Du bist eigentlich so eine coole Sau. Ich so.
Danke dir.
Du isst dann, ich sehe dich immer was essen. Du hast immer Hunger vor der Vorstellung. Und dann gehst du, ist das so, aber das so Gefühl, dass ja,
das war nicht lange so, das ist so geworden in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren doch. Aber war vorher, weiß ich noch ganz genau, dass ich Lampenfieber sehr lange spüren konnte. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwann mal, vor allem wenn es ein Programm ist oder ein Theaterstück ist, wo du dir 100% sicher bist, wo du ganz genau weißt, okay, ich weiß, wo ich zu stehen habe, ich weiß, wir haben genug geprobt, was nicht so oft der Fall ist, wie du auch kennst, und ich weiß ganz genau, wie das ablaufen wird, dann hast du deine Sicherheit. Klar ist es schon ein Kribbeln im Bauch, wenn du vor den Zuschauern stehst, aber vor allem, wenn wir Komödien spielen, wenn du am Anfang schon merkst, das klappt, die sind bei uns, und dann läuft's. Mhm. Dann läuft's.
Erklär doch mal, wie funktioniert das Theatersystem in der Türkei?
Sehr schwierig.
Ich glaube, da hat, also ich habe da so gar keine Vorstellung von.
Es ist sehr schwierig. Also nicht zu vergleichen wie Deutschland. Hier hat man ja allein in der deutschen Geschichte eine ganz lange Theatertradition. Das kannst du in der Türkei nicht vergleichen. Eine Theatertradition gibt es da nicht in diesem Sinne. Menschen wachsen nicht mit Theater auf oder die Schulen organisieren nicht Schülerschaften und Klassen, mit denen sie ins Theater gehen. Wie gesagt, bis ich an der Uni war, war ich, glaube ich, insgesamt in meinem Leben 3-mal im Theater und das aus freien
Was ist Leben. Das Pendant? Also will sagen, die Entsprechung, die türkische Entsprechung, wenn, irgendwas ist ja immer, also dass man, was ist das kulturelle Äquivalent zu unserem Theater, zu unserer Theateraffinität?
Ich weiß nicht, ob das das ist. Das wird immer noch, also Theater wird in der Türkei immer noch als Luxus angesehen. Das hat natürlich auch was mit der finanziellen und wirtschaftlichen Lage zu tun. Das heißt, in dieser Pyramide, was ein Mensch braucht, kommt das Theater in der Türkei ziemlich unten. Bis dahin musst du erstmal dafür sorgen, dass du und deine Familie anständig leben können. Und das Problem der türkischen Wirtschaft schon seit über 100 Jahren namens Inflation ist heute noch ein Problem. Türkei ist heute aktuell auf dem 6. Platz, was die Inflationsrate angeht.
Ich weiß noch, als du, das erzähle ich heute noch mit großer Freude, Wir hatten hier 10% Inflation.
8%.
8% und du kamst und hast gesagt, hier, ich war jetzt erst in der Türkei, die haben mich ausgelacht.
Ja, ja, klar, hier, ich meine, klar, wann war das? Vor zwei Jahren, vor drei Jahren, genau, direkt nach dem Ukraine-Krieg, 8%. Und da haben wir selber über den WDR berichtet, oh Gott, seit 50 Jahren zum ersten Mal so hoch Inflation. Und dann unterhältst du dich mit deinen Verwandten in der Türkei, die dann irgendwie mitbekommen haben, was, in Deutschland gibt es auch Wirtschaftskrise, und sagst, ja, es ist schlimm, es ist 8%, und die wissen nicht, ob sie lachen oder weinen sollen, wie sie dich angucken sollen. Die träumen von 8%, die träumen von einstelligen Zahlen in der Türkei, und die kämpfen gerade offiziell über 40%, inoffiziell über 60-70%. Und ja, und das kann man sich hier nicht vorstellen. Und so bin ich aber aufgewachsen. Also ich bin aufgewachsen, ich bin mit 120% Inflation aufgewachsen teilweise. Und das sind so Verhältnisse. Und deswegen, und wenn ein Land oder überwiegend die Bevölkerung mit sowas zu kämpfen hat, kommt die Idee, lass uns mal heute ins Theater gehen, gar nicht in deinen Kopf. Du hast dein Fernsehgerät zu Hause, was umsonst ist. Und um deine Probleme zu vergessen, hockst einfach vor der Glotze, so gesehen. Und
die natürlich ununterbrochen läuft.
Die ununterbrochen. Das ist,
also ich kenne es von meinen Verwandten.
Das ist aber
noch bevor die Jacke, am Haken hängt, wird der Fernseher eingeschaltet.
Es ist heute noch, es ist eine ganz interessante, ich weiß nicht, ob das eine Tradition oder Gewohnheit ist, sogar wenn die Gäste kommen, das passiert heute noch, da läuft immer der Fernseher. Der läuft, auch wenn man sich unterhält, der Fernseher läuft immer.
Es hilft aber auch, wenn Gesprächspausen entstehen.
Genau, da hat
dann
man
guckt
was
man Fernsehen und dann sagt, ja, die, also der letzte Mal war die aber nicht so, da war die aber ganz, aber ich sag dir, das ist echt eine gemeine Kuh, das ist eine gemeine Ziege. Mhm. Und dann gibt es wieder ein Gespräch und dann guckt man wieder oder nicht. Aber es ist, ich war baff. Also mach das mal bei uns.
Ja, hier. Ne?
So, also machst den Fernseher an und alle, was ist denn mit dir los?
Eben.
Genau, es war wirklich, die Tür war noch nicht zu, der Mantel hing noch nicht und der Fernseher war an.
Ganz genau.
Laut, natürlich, logisch.
Genau gleich ist es auch in der Türkei teilweise, tatsächlich. Mhm. Und du fällst auch komisch auf, wenn du sagst, lass mal den Fernseher ausmachen. Das verstehen die Leute nicht, warum der Fernseher jetzt ausgemacht werden soll.
Aber in Spanien hast du zum Beispiel auch eine Theatertradition durch große literarische Klassiker.
Natürlich.
Die wir haben. So, ne? Wie ist das in der Türkei?
Also große literarische Klassiker als Theaterstücke findest du da kaum. Es gibt uns vieles, was wirklich groß in der türkischen Literatur im Vordergrund steht, ist überhaupt im 20. Jahrhundert entstanden. Wunderbare Romane, definitiv. Wunderbare Kurzgeschichten, wunderbare Gedichte, wunderbare Gedichtsformen. Aber es ist alles, fast alles im 20. Jahrhundert entstanden. Und davor, wenn du mich jetzt fragst, so,
gib doch mal eine Empfehlung.
Nimm mir ein Stück vom 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert, ein Theaterstück-Empfehlung auf Türkisch, dann müsste ich sehr, sehr lange überlegen und ich kann nicht versichern, ob ich da auf einen Titel käme.
Nee, aber ein Schriftsteller zum Beispiel, du sagst hier auch 20. Jahrhundert, völlig wurscht.
Also Orhan Pamuk natürlich, und er hatte auch. Pamuk, ja. Seinen Nobelpreis damals bekommen. Ich mag seine Bücher, die teilweise sehr anstrengend werden können, weil er sehr detailliert erzählt. Es kann teilweise 15, 20 Seiten dauern, bis du durch die Tür durchgehst, weil du erstmal die Tür beschreibst, das Haus und den Typen, der das Haus gebaut hat und so weiter und so fort. Das ist eine Geschmackssache. Es gibt einen Literaten, einen wunderbaren Dichter namens Orhan Velikanık, das ist, ich liebe seine Gedichte. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die natürlich halt eher in der Türkei bekannt sind. Aber deswegen war ich sehr froh, nochmal beim Theater zu bleiben, nach Deutschland zu kommen und so viel vom Theater mitzubekommen. Also deswegen meine Liebe, die ich noch nicht so richtig definieren konnte zum Theater, ist in Deutschland definitiv noch größer und noch größer geworden. Ich meine, du hast... Auf einmal lernst du die Sprache und kannst Schiller in Originalsprache lesen. Das war für mich das Geschenk überhaupt. Büchner in Originalsprache lesen, Kafka in Originalsprache lesen. Das fand ich genial, finde ich heute noch genial. Mhm. Ja.
Und jetzt bist du dann von da aus in die Schauspielschule?
Eben nicht. Also ich hab wann mit ungefähr 24 habe ich gedacht, ich lege mir erstmal mein Studium an die Seite.
Nee, du warst erst am Radio, ne?
Ich war erstmal hier. Ich kam mit 19 nach Deutschland. Erstmal musst du ja die Sprache lernen, um überhaupt hier weiter studieren zu können. Dann musst du, weil das türkische Abi nicht anerkannt wurde, dann musste ich noch eine deutsche Abi-Prüfung nachlegen. Erst dann bekam ich dann das Okay. Du darfst hier studieren. Dann habe ich in Dortmund angefangen zu studieren. Aber währenddessen hatte ich schon meine Theatergruppe gegründet. Also meine erste Frage in Deutschland war, gibt es eine türkische Theatergruppe? Die meinten nein und Dann habe ich selber in Bochum eine Theatergruppe gegründet und wir haben selber mein erstes Theaterstück habe ich durch die geschrieben. Und dann hat mein Studium angefangen und was mich natürlich nicht so ganz glücklich gemacht hat. Und ich weiß noch, Statistikvorlesung, Uni Dortmund, ungefähr 600 Studentinnen sitzen drin. Alle notieren das, was der Prof erzählt und ich habe gemerkt, dass ich selber gerade noch die Requisiten aufgeschrieben habe, was uns noch bei den Proben fehlen. Und das war der Tag, wo ich ganz genau mich nach hinten gelehnt habe, mir das Ganze geguckt habe und gefragt habe, Alten, was willst du für dich, für dein Leben? Willst du einen Job haben, bei dem du immer auf die Uhr schaust und dich fragst, wann habe ich Feierabend, oder willst du irgendetwas machen, wo du sogar vergisst, dass du eine Uhr am Arm hast? Weil an diesen Tagen hatten wir geprobt bis mitten in die Nacht mit unserer amateurhaften Theatergruppe, wo ich selber jegliches Zeitgefühl vergessen hatte. Mhm. Und dann kam die Entscheidung, okay, du willst Schauspiel machen. Wie darf ich das überhaupt? Weil damals war ich hier nur als Student in Deutschland und ich war nur hier, um Wirtschaft zu studieren. Ich habe geguckt, okay, Schauspielschulprüfung kann ich machen. Habe ich auch gemacht in vielen Städten und Hamburg hat mir sehr viel geholfen, die städtische Schauspielschule in Hamburg. Ich war 24. Ich bin ein paar Mal rein und raus, nochmal vorgespielt, rein und raus. Die haben sich lange beraten, wo die mir gesagt haben, ganz ehrlich, für eine städtische Schule bist du zu alt, aber mach weiter. Dieses Mach weiter hat mir die Hoffnung gegeben, okay, ich soll weitermachen. Und dann gibt es ein Theater Total, heißt das in Bochum. So ein Jahr kriegst du von Volkwang Dozenten Theaterunterricht, dann machst du dein Bühnenbild selber, dein Lichtkonzept selber und lernst vieles drumherum um das Theater und hast dann ungefähr 3 Monate Deutschlandtournee, hatte mir damals, mit selber Bühnenbild aufbauen und. Und das hat mir sehr viel gebracht. Und dann kam schon das erste Engagement aus Köln 2003 und seitdem verdiene ich mein Brot damit, mit der Bühne. Mhm. So war das.
Und dann bist du ins Kabarett gerutscht.
Ja.
Von da aus.
Ich habe mir Kabarettisten gerne angeguckt. Tue ich immer noch. Und ja, dann kam dieses Gefühl. Ich habe auch was zu erzählen. Ich finde auch einige Sachen nicht in Ordnung und will das auch mal alleine auf der Bühne erzählen. Und ja, dann kam die Entscheidung, ich versuche es. Und das ist so dabei geblieben. Also von ich versuche es ist es auch Teil meines Jobs oder meines Berufs geworden, das Kabarett.
Teil meines Jobs, Teil meines Berufs klingt ein bisschen klein, finde ich. Ich meine, immerhin hast du mehrere Programme gemacht, selbst geschrieben, selbst gespielt, selbst inszeniert, dich selber inszeniert. Das ist ja schon ein großer Teil.
Ja, ganz, ja, Lebens, ja, schon, ja eine, schon, schon definitiv ein großer Teil. Aber ich weiß nicht, ob das... Nee, ich weiß, das hört sich vielleicht wie so eine falsche Bescheidenheit an, aber es ist vielleicht auch bei dem, man hat ja nie das Gefühl, okay, ich bin angekommen. Keine Ahnung, also in meinem, vielleicht will ich das auch nicht, in meiner Kunst will ich nicht das Gefühl haben, ich bin irgendwo angekommen. Ich bin jetzt der Kabarettist. Ich weiß ganz genau, wie das Ding läuft. Und so bleibt es auch. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich nebenbei auch noch andere Sachen mache. Dass das Kabarett jetzt nicht nur wirklich meine berufliche Bezeichnung ist. Ist natürlich ganz groß in meinem Leben. Aber da ich jetzt auch meinen Moderationsjob beim WDR habe, dass ich Theaterstücke spiele, unter anderem auch mit dir. Und weil ich auch diesen Spagat habe zwischen verschiedenen Kunstformen, sehe ich das irgendwie auch gleichberechtigt. Kabarett genauso wie das Theater, genauso wie das Radio. Aber du hast recht, die meiste Zeit auch im Kopf, auch beim Schreiben, nimmt natürlich das Kabarett gerade in meinem
künstlerischen Beruf. Bleib noch mal kurz beim Kabarett. Also mal abgesehen davon, dass du gleich hier bei der Schlachtplatte mit Robert Gries mit auf der Bühne stehst. Du hast ja auch ein türkisches Kabarett, eine türkische Kabarettgruppe, was ich extrem spannend finde. Also wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir sind zu fünft auf der Bühne, das sind alle Kollegen, die auch selber seit Jahren ihre Soloprogramme haben, die türkische Eltern haben, sage ich mal, weil ungefähr 3 von denen sind hier geboren, das sind so gesehen Deutsche mit türkischer Herkunft und nur ich und Serhat sind die 2, die tatsächlich in der Türkei groß geworden sind, aber nach Deutschland gekommen sind. Ich erzähle mal kurz, wie es entstanden ist. Das war ein Anruf von Sertac Mutlu, einer der nettesten Kollegen in dieser Branche, glaube ich, der uns alle tatsächlich einzeln angerufen hat und von seiner Idee erzählt hat, dass wir mal alle auf Türkisch zu 5 Mal auf die Bühne gehen. Wir haben alle unabhängig voneinander gesagt, pff, wird nicht laufen, aber komm, lass mal probieren. In einem im Dezember irgendwo in einem ganz schlechten Raum in Köln. Das war so ein türkischer Volksmusikladen. Mhm. Du gehst da rein, ist es wirklich, hat nichts mit Kabaretttheater zu tun. Also da sind abends während der türkische Volksmusik gespielt, die Leute trinken Racke. Und an diesem, genau, in der Nacht, wo wir selber auf die Bühne gehen, gab es auch danach so eine extra Frauenabend mit türkischer Volksmusik. An den Wänden waren so ganz klischeehafte irgendwelche Sätze von irgendwelchen türkischen Volksliedern. Wir haben gesagt, okay, komm, wir versuchen es. Ich meine, da wird sowieso keiner hinkommen. Es wird, wenn es peinlich wird, kriegt keiner mit. Okay, machen wir. Dann war dieser Laden voll auf einmal. Jeder Stuhl war besetzt und wir haben es nicht verstanden, warum. Dann lief das auch gut. Dann haben wir alle ungefähr 15 bis 20 Minuten jeweils türkische Sets gespielt. Da war eine geile Stimmung, wo wir gedacht haben, komm, lass uns mal nochmal ausprobieren. Dann war das Kulturbunker Köln, war ausverkauft. Dann dachten wir, okay, lass mal nochmal ausprobieren. Und seitdem sind wir unterwegs. Es ist keine Ahnung. Also für dieses Jahr hatten wir vor, für 25, es wäre schön, wenn wir 20 Auftritte erreichen. Wir haben jetzt 20 Auftritte, wo wir gesagt haben, Schluss erstmal, weil wir noch alle unsere Solos spielen müssen. Es läuft super. Und warum war das jetzt hier in Oberhausen im Ebertbad, warum waren wir hier nicht ausverkauft? Wir haben auch lange darüber nachgedacht. Alles außer Freitag und Samstag, das sind jetzt unsere Erfahrungen, ist für die türkische Community sehr problematisch.
Ah, okay.
Das merken wir, weil sonntags, das sind meistens die Tage, wo die Großeltern besucht werden, wo man alle gemeinsam sitzt, diese Sonntage gehören zur Familie, wo wir auch in den anderen Städten gemerkt haben, das ist ein Riesenunterschied, ob wir Freitag, Samstag spielen oder ob wir Sonntag oder Donnerstag spielen. Das ist dann, weil Feiern ist in der türkischen Community sehr mit Freitag, Samstagabend zu tun oder was genießen.
Ja, wir haben so ein bisschen gemutmaßt, dass das natürlich auch hier eine Gegend ist, wo viele, wenn sie ins Kabarett gehen, erwarten, dass da Erdogan gedisst wird. Ich glaube, wir haben hier eine Menge Anhänger.
So. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Das in den Großstädten funktioniert, ist das anders? Ich weiß es nicht.
Obwohl, ich habe, also in der ganzen Fünfertruppe bin ich derjenige, der ein bisschen politisch ist, auch in dem türkischen Kabarett. Aber wirklich sehr am Rande. Also das, was ich auf Deutsch mit der deutschen Politik mache, ist nicht mal zu vergleichen, was ich auf Türkisch auf der Bühne mache.
Entschuldige, jetzt muss ich jetzt so ganz blöd fragen. Macht man dann umgedrehte Ethno-Comedy? Ist das dann umgekehrt? Macht sich der Türke über den Deutschen lustig dann?
Nee, eher nicht. Also wir machen uns, und das finde ich in der türkischen, also der türkische Humor hat sehr viel mit Türken selbst zu tun.
Okay.
Und das finde ich sehr spannend. Und es gab auch vor allem, als ich in der Türkei studiert habe, wunderbare Karikaturisten, deren Zeitschriften ich immer wieder gekauft habe, weil die wirklich den Mut haben. Und das macht das auch total spannend, dass sie sich auch über die türkische Kultur sehr viel lustig machen. Und das ist ja auch meistens das, was wir erzählen. Also wenn ich mal jetzt überlege, was die Kollegen alles auf der Bühne erzählen, tatsächlich ist es eher ein Spiegelhalten. Und das finde ich sehr spannend und deswegen, wir haben auch letztens mit dem Kumpel Kadir darüber gesprochen, die Sachen, die ich da auf Türkisch erzähle, die kann ich in meinen deutschsprachigen Programmen nicht erzählen, weil der Humor da ganz anders verstanden wird. Und irgendwie kriegen wir hin, dass die Türken wirklich ganz laut über sich selber lachen können, weil ich da nicht nur ich, auch die anderen Kollegen, denen deren Sachen erzähle, wie sie manchmal ticken, wie sie manchmal denken und wie sauwitzig das ist, diese Denkart und Weise. Oder Serhat Ece zum Beispiel seine Probleme mit dem Deutsch, mit der deutschen Sprache, was er hier hatte, was er nicht verstanden hatte oder wie die Deutschen ihn gesehen haben.
Macht er sein Tagebuch auf Türkisch?
Teilweise eben, das kennst du ja. Das macht er teilweise auch auf Türkisch und das ist dann nicht sich über Deutsche lustig machen, sondern eher umgekehrt.
Ja.
Über sein Unwissen über Deutschland und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne, dass auch bei dem Publikum so ankommt. Und zu deiner Frage, ob da auch Erdogan-Anhänger sind, ich habe nach 2 oder 3 Auftritten tatsächlich bitterböse Nachrichten bekommen. Mhm. Von einer Frau zum Beispiel, die nach einem Auftritt in Köln auf unser Insta-Account geschrieben hatte, ich hätte mich über den ganzen Islam lustig gemacht. Wo ich nur, wie gesagt, in Klammern eine natürlich Erdogans Regierungskritik in meiner Show hatte. Da haben wir aber gesehen, okay, da sitzen alle drin. Da ist, glaube ich, auch der ganz, ganz außen links stehende türkisch- oder kurdischstämmige da drin. Da ist auch Erdogan-Anhänger drin. Das ist, glaube ich, auch unser Vorteil. Gemischt. Das ist tatsächlich gemischt. Und das sagen wir auch am Anfang. Am Anfang sagte Serhat Doğan, sage das auch schon, als wir die Leute begrüßen, Leute, es geht heute nicht darum, dass nur eine bestimmte Ecke unsere Gesellschaft lacht. Wir wollen einfach alle, egal woran ihr denkt, an was ihr glaubt, was ihr denkt, wir wollen alle einfach gemeinsam einen schönen Abend verbringen. Mhm. Und wenn du am Anfang schon die Luft rausnimmst, und der sagt auch selber, auch wir fünf haben auch nicht alle die gleiche politische Meinung, aber wir schaffen es, gemeinsam auf der Bühne zu stehen und gemeinsam eine Kunst zu machen. Und dann wird die Stimmung sowieso lockerer und so läuft auch der Rest des Abends meistens.
Mhm. Eigentlich, wie sein sollte, ne?
Eigentlich, wie es sein sollte. Dass man es eben, das ist auch in Deutschland ein ganz, ganz großes Problem. Aushalten oder in jeder politischen Diskussion ist das das große Problem. Aushalten zu können, auch wenn die Leute anders denken, aushalten zu können, das können wir sehr oft nicht. Nicht nur in der Türkei, auch in der Deutschland in den letzten Wochen, wenn wir uns die Debatten angucken, ist eben aushalten zu können, auch wenn die andere Seite anders denkt. Das ist, glaube ich, die Kunst der Stunde.
Du machst ja auch Radiomoderation, hast du ja eben schon erwähnt. Mm. Du hast eine türkische Nachrichtensendung beim ganz WDR? Oder?
WDR Cosmo, genau.
WDR Cosmo, das, in der Tat habe ich das sogar schon mal gehört. Nicht, wahrscheinlich nicht, habe ich ausgemacht, weil es dann auf Türkisch war. irgendwo weit hinten oder sowas.
Höchstwahrscheinlich.
Ja, ich erinnere mich, in meiner Kindheit gab es auf dem WDR Fernsehsendungen. Die liefen immer Samstag oder Sonntag früh, das weiß ich noch, für die Gastarbeiter. Mm. Das war, glaube ich, irgendwie eine Stunde auf Türkisch, eine Stunde auf Spanisch und eine Stunde auf Italienisch. Mm. Und die Spanische hieß Aquí España. Mehr weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich. Ich weiß, dass wir das immer geguckt haben mit der Familie. Weiß ich nicht mehr, meinem Vater noch. Also das ist ja lange, lange, lange her. Aber sowas ist das dann, ne?
Ja, sowas ist, es hat tatsächlich 60-Jähriges wurde schon gefeiert. Es hatte lange, vor allem diese Radiosendung, hatte lange den Namen Köln Radio, also Radio aus Köln. Und das war, diese Sendung war tatsächlich bis Anfang der 90er oder Ende der 80er die einzige Nachrichtenquelle für die Türken, die hier gelebt haben. Hm. Das weiß ich noch, als ich noch ein kleines Kind war von meinen Eltern und viele erzählen das ja auch. Und das war immer um 20 Uhr abends wurde alles ausgemacht. Das Radio wurde angemacht von den Gastarbeitern, dass sie die Nachrichten mitkriegen konnten. Ja, heute ist es natürlich ganz anders. Die Menschen haben ganz tausende Möglichkeiten, an Nachrichten zu kommen, auch in türkischer Sprache. Aber diese Tradition ist beibehalten worden. Und das ist eigentlich die gleiche Sendung, die jetzt den Namen geändert hat. Cosmo Türkçe heißt es nur. Und die anderen Sprachen gehen da auch weiter. Mhm. Es gibt auch da eine italienische Sendung, jeweils halbe Stunde. Und das machen wir. Das machen wir tatsächlich. Also ich habe gestern noch moderiert beim Radio. Und das sind Themen, die überwiegend in Deutschland stattfindende Themen sind. Wir machen natürlich, wenn in der Türkei was Großes passiert, nehmen wir das auch als Thema, aber in den letzten Wochen geht es natürlich nur noch um die Bundestagswahlen, auch bei uns auf Türkisch.
Ja, wie groß ist der Einfluss?
Du meinst von unserer Sendung?
Ja, wie groß ist der Einfluss? Ich meine, Türkei, Deutschland, ich glaube es jedenfalls aus meiner Wahrnehmung. Das ist ja doch eine sehr enge Verbindung eigentlich. Wie groß ist da der Eindruck, den wir machen in der Türkei?
In der Türkei, der Eindruck, Deutschland ist immer noch Türkeis wichtigster Handelspartner. Das kann man nicht vergessen. Und ja, es kommt drauf an, in der Türkei sind ja viele Nachrichten sind ja eher, laufen eher im Sinne von Erdogan. Also viele TV-Sender, viele Radiosender, viele Zeitungen machen eher Erdogans nahe Nachrichten. Deswegen, die Stimmung in der Türkei gegenüber Deutschland ändert sich, je nachdem, wie Erdogan gerade Deutschland sieht. Wenn Erdogan auf Deutschland, auf Europa angewiesen ist, dann ist alles gut und dann regt er sich mal auf. In der Merkel-Zeit war das mal so und der rächt sich meistens auf kurz vor den Wahlen in der Türkei, um zu zeigen, guck mal, wir sind so stark, ich bin so stark als türkischer Präsident, sogar die Deutschen haben Angst vor mir und. Aber viele Türken in der Türkei kennen Deutschland natürlich gut, weil von vielen Menschen in der Türkei die Verwandte in Deutschland leben. Das heißt, vor allem in der jungen Bevölkerung in der Türkei ist es so, dass der Wunsch, erstmal ins Ausland zu gehen, sehr, sehr groß geworden ist wegen der finanziellen Lage. Und tatsächlich kommt da in allererster Linie Deutschland als das Land, wo man gerne hinziehen möchte, wo man gerne leben und arbeiten möchte, vor allem wenn die schon ihren Uni-Abschluss haben. Hm.
Für dich kommt sowas nicht in Frage, ne? Zu sagen, ich gehe irgendwann mal zurück.
Das war mein 8. Jahr hier in Deutschland. Bis dahin dachte ich immer, als ich nach Deutschland gekommen bin, okay, ich bleibe nur eine Zeit lang hier. Und will ich wieder zu. Ich wollte immer zurück nach Istanbul. Ich wollte immer den Rest meines Lebens einfach in Istanbul verbringen, weil ich die Stadt, keine Ahnung, Istanbul ist so eine Stadt, die liebst du und hast du gleichzeitig. Und das hat sich bei mir nicht geändert. Und dann war ich da im Sommer direkt, das war tatsächlich im 8. Jahr, da war ich 27. Und da war die Stadt mir zu viel. Hm. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich mich an meinen Raum hier sehr gewöhnt habe. Hier hast du ja einen Raum um dich herum, da sind die Menschen nicht so nah dran. Und zum ersten Mal habe ich Istanbul in diesem Sommer damals sehr anstrengend erlebt. Und zum ersten Mal wurde mir klar, Alten, hier kannst du nicht mehr leben. Das war ein Schock für mich, das so zu akzeptieren. Mhm. Und seitdem geht es mir aber gut. Wenn du das akzeptiert hast, dann denkst du, okay, genau, akzeptiere einfach, dass dein Leben, dass du jetzt einfach in Deutschland bist. Dass du ein in Deutschland lebender deutscher Staatsbürger mittlerweile bist. Und
was ja nicht heißt, dass man seine Heimat nicht liebt. Also.
Ja, ja, das ist natürlich nicht. Ich liebe, wie gesagt, ich liebe dieses Land. Ich liebe diese Kultur, genauso wie bei dir höchstwahrscheinlich mit Spanien. Das ist so, da ist man ganz anders verbunden, was man teilweise nicht mal so richtig erklären kann zu einem Land, zu einer Kultur, was heute noch ein ganz großes Teil meines Lebens ausmacht. Aber eben, ich lebe in Deutschland und ich bin auch sehr dankbar, dass ich in Deutschland lebe, weil ich auch hier meine Kunst so machen kann. Und da bin ich mir sicher, das wäre in der Türkei nicht so einfach gewesen. Hm.
Naja, und du kannst von deiner Kunst leben
hier. Eben, und das wäre in der Türkei definitiv nicht so einfach gewesen.
Ja. Kommen wir mal zu heute.
Bitte.
Heute sehen wir die Schlachtplatte.
Ja.
Ich werde gleich noch mit dem Robert sprechen, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil wir kennen uns lustigerweise. Mein ältester, bester Freund arbeitet, hat beim gleichen Orthopäden, den wir haben.
Ihr kennt euch über einen Orthopäden.
Wir kennen uns eigentlich quasi über Schuheinlagen sozusagen.
Wow, sehr schön.
Wie kommt es dazu, dass du in der Schlachtplatte drin bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Schlachtplatte
gibt es ja auch schon seit
18 Jahren, wenn ich mich nicht irre, macht er das.
Ewigkeiten und,
ja, und immer in unglaublich erfolgreich. Also der hat da echt was aufgebaut, was man nur einfach respektieren kann. Seit 18 Jahren so einen Jahresrückblick Abende zu machen, in den schönsten Kabaretthäusern Deutschlands haben wir bisher gespielt. Und heute ist, glaube ich, unser viertletzter Auftritt. Und also der hat was Geniales, was Wunderbares aufgebaut. Es ist sehr spannend. Vor allem am Anfang muss man sich daran gewöhnen. Ich meine, mit Robert Gries kennen wir uns schon seit einigen Jahren. Der war mal lieberweise zu Gast bei meiner Mixshow in Frankfurt und da hatten wir schon mal über Schlachtplatte gesprochen und da sagte ich, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie regeln kann mit all den anderen Terminen, und das hat dieses Jahr gepasst, tatsächlich. Mhm. Als er mich letztes Jahr angefragt hat, Anfang letzten Jahres, hat es tatsächlich sehr gut gepasst und es war eine schöne Tour. Es ist ein ganz tolles Konzept. Man hat 4 Probentage, 5. Tag ist schon auf der Bühne. Das hatten wir auch. Und ja, das ist natürlich mit Stress verbunden. Mhm. Vor allem, man darf nicht vergessen, wir sind alle Solokünstler, die dann versuchen, gemeinsam was zu machen. Man schreibt auch selber noch Szenen, die dann inszeniert werden und. Und die ersten Auftritte laufen noch so, bis die Show ganz sitzt, aber das ist schon seit Wochen der Fall und ja, das ist eine schöne Zusammenarbeit gewesen, muss man nicht sagen.
Du hast im letzten Jahr ein neues Programm rausgebracht, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
Ich habe letztes Jahr mit Mike ein neues Duo-Programm. Ich kriege aber dieses Jahr ein neues Solo-Programm auf die Bühne im November. Mein Dinner mit Gott wird es heißen. Wenn ich den Titel nicht ändere, ich hasse Titel.
Ja, Titel, ach
Gott. Finden ist das Schlimmste. Ich kann Stücke schreiben, ich kann Kabarettprogramm schreiben, aber Titel finden ist die Hölle.
Ja, 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 ja.
Also im Moment wird es heißen, mein Dinner mit Gott. Da wird es auch ein bisschen um unser Verständnis, um unsere Religion gehen. Ein kritisches Programm, natürlich auch sehr viele gesellschaftliche Themen, die mich auch sehr teilweise aufregen, werden da drin sein und höchstwahrscheinlich und hoffentlich auch lustig.
Ja, da gehe ich mal von aus. Und dann werden wir das wahrscheinlich toi 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 nächstes Jahr spätestens bei den Schlossnächten sehen.
Ja, hoffe ich. Ne,
oder?
Hoffe ich.
Wahrscheinlich.
Hoffe ich.
Da müssen wir werden ja diese jetzt, wir werden ja auf jeden Fall Schiller oder Shakespeare spielen. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden.
Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, welches davon wir spielen werden, aber wir stehen auf jeden Fall in Oberhausen. Genau. Die ZuhörerInnen sollten bitte kommen. Beides sind geile, lustige
Stücke. Genau. In Schlossnächten. Wirst du da dein Solo machen? Oder mit Mike wieder?
Mit Mike Duo eventuell, weiß ich. Das muss ich noch mit den Verantwortlichen mal reden. Darüber okay. müssen wir noch reden.
Kündigen wir das jetzt nicht an.
nee, da kennen wir uns. Aber Schlossnächte Oberhausen auf jeden Fall. Das können wir schon ankündigen. Genau,
das können wir auf jeden Fall schon ankündigen. Aiden, ich bin dir sehr dankbar, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt vor, weil jetzt müssen wir eigentlich hochrennen.
Mhm, und das ist die Soundcheck. Bühne
und Soundcheck und alles machen. Soundcheck und so. Und wahrscheinlich, ich muss ja Abenddienst machen. Scharrt der Tobi schon mit den Hufen und fragt, wo ist der Drecksack? Aber ich bin gleich noch eine halbe Stunde weg mit dem Robert. Deswegen, soll er doch.
Wird schon. Also Lichter werden wir jetzt gleich einrichten. Da kannst du Robert klauen. Nito, ich habe immer wieder deine Post gesehen, dass du Podcast machst mit den Kollegen. Jetzt durfte ich auch dabei sein. Danke dir.
Ja, es ist mir eine Freude, eine große Freude. Und ich danke dir.
Ebenso. Tschö, dann tschö.
Ja, ich habe da noch eine Ankündigung, bevor wir jetzt gleich in die Arschbombe gehen. Denn, ich sag's wie es ist, am 15. Mai, und es wird jetzt dann demnächst in den Vorverkauf gehen. Toi, 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 all die das hören, erzählt es weiter, damit wir ein großes Fest feiern an dem Abend. Am 15. Mai wird es eine Premiere geben.
Ja.
Mit dem Titel Nützt ja nix. Ein Abend wahrscheinlich mit Liedern. Und das wird mein nächstes Solo sein. Ich arbeite daran. Gerburg wird die Regie machen. Es wird sehr musikalisch diesmal. Ein paar alte Songs, einiges Neues. Es wird diesmal ganz anders sein als sonst. Und ich freue mich da sehr drauf, bin sehr gespannt. 15. Mai, könnt ihr euch schon mal vormerken, sobald ich einen Pressetext habe, in die Vorverkauf gehen. Ich guck mal, dass ich das nächste Woche,
genau. Wenn ihr das hier hört,
ich guck mal, dass ich das jetzt schnell fertig kriege. Ja, okay. So, hast du noch was zu sagen?
Nö, ich glaube, ich wäre, nö.
Bleibt uns nur noch zu sagen, bitte, 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 bitte empfehlt uns weiter. Das hilft uns sehr. Lasst uns Bewertungen da auf den Portalen, die es gibt. Egal, wo man das hören kann, kann man normalerweise Bewertungen lassen. Wenn ihr kein Portal habt, sowas wie Spotify oder ähnliches, dann könnt ihr das auch über die Homepage. Da gibt es einen Reiter. Im Ebertbad gibt es einen Reiter Wasser im Ohr. Und dann könnt ihr euch alle Folgen anhören. Eine ist schöner als die andere. Wenn ihr es nur einer Person erzählt, erzählt die es der nächsten Person weiter. Die Welt wird irgendwann ein besserer Ort und irgendwann wird alles gut.
Liebe, wird alles gut. Komm, hau rein.
Und keine Östrogenvergiftungen mehr. Ann-Kathrin, ich glaube, du hast heute Abend noch was vor. Deswegen ja. hören wir jetzt auf. Es ist auch spät geworden. Normalerweise würde ich jetzt schon im Bett liegen, weil ich so alt bin.
Nur okay. Mitleid, was soll ich sagen? Ja.
Wir sehen uns im Ebertbad. Vielleicht, ne, diese Woche nicht, weil ja Karneval ist und Motteck ausverkauft ist und ich am 1. Mai im März nicht da sein werde. Aber dann in der Woche drauf. Bleibt uns gesonnen, bleibt gute Menschen, behaltet ein Lächeln auf euren Lippen, auch wenn. Ich bin durch!
Was wolltest du sagen? Und wenn das Östrogen kickt oder was?
Auch wenn das Östrogen kickt. Genau, behalte ein Lächeln auf deinen Lippen, auch wenn das Östrogen kickt.
Jo, Anlauf. Bin dabei.
Und Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.